Moin Lukas.
Moin lieber Lutz, frohes neues Jahr wünsche ich dir.
Das wünsche ich dir auch, einen frohen ersten Spieltag in der Winter, nach der Winterpause, nicht in der Winterpause, sondern nach der Winterpause. Die Bundesliga ist zurück, die Couch Capitanos sind zurück und der Winter ist auch zurück. Aber das ist auch so ein schwankendes Phänomen hier. Mal haben wir 15 Grad, mal haben wir minus 2, damit müssen wir uns abfinden. Aber erstmal wollen wir hier heute unsere schöne erste Folge nach Weihnachten präsentieren. Was haben wir mitgebracht?
Du, fürs neue Jahr natürlich 3 aus 9, 3 Spiele in der Bundesliga, die wir uns ein bisschen genauer angucken. Den Rest vernachlässigen wir gekonnt. Bisschen Fußballwoche, was ist so zwischen den Jahren passiert, auf und neben dem Platz. Und dann gucken wir mal, dass wir gemütlich in 2025 reinsliden.
So machen wir das und hier kommt erstmal das Intro und dann starte ich direkt mit einer Herzensempfehlung. So, mein Lieber, ich habe die letzten 2 Tage damit verbracht, in Etappen habe ich das getan und ich möchte hier eine ganz warme Empfehlung aussprechen und zwar haben die Leute vom ZDF mal wieder gezaubert in Zusammenarbeit mit der Bild- und Tonfabrik, die unter anderem auch eine Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast produziert haben und man sieht einfach, die Leute verstehen etwas von Popkultur, weil die Aufmachung dieser Doku über den FC Hollywood, über die Bayern der 90er Jahre, es ist einfach wirklich ein Genuss. Also dieser Mix aus moderner Popkultur damit einfließen lassen, musikalische Untermalung, Comics mit eingebaut, Verbildlichung und dann aber dieser 90er Jahre Bundesliga-Vibe, das hat mich komplett abgeholt. Also das ist wirklich eine 1 mit einem riesen Sternchen dran. Das sind 5 knackige Folgen, so 30 bis 45 Minuten. Und jeder, der in dieser Zeit schon Fußball geguckt hat und sich einfach nochmal komplett da hineinversetzen möchte, zieht es euch rein. Es war wirklich ein Genuss. Hast du schon was gesehen davon?
Nee, also es ist mir natürlich auch nicht verborgen geblieben, dass es existiert. Dann habe ich bei dir dieser Tage in der Story bei Instagram gesehen, dass du dir das mit Popcorn gemütlich gemacht hast und da war mir natürlich klar, du wirst es hier auf den Tisch bringen, das Thema. Ja. Und ich hab's auf der Merkliste. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Man muss dazu sagen, du hast ja das Wetter gerade so ein bisschen gedisst hier in Hamburg. Es war jetzt dieses Wochenende brutal geiles Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein und ich habe echt viel, viel Zeit an der frischen Luft verbracht, wenn ich nicht Fußball geguckt habe und dementsprechend muss die Doku noch warten.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich war gar nicht so viel draußen, zumindest nicht in der Helligkeit. Also heute habe ich das Haus gar nicht verlassen, weil gestern, wir nehmen am Sonntag auf, gestern gab es ein bisschen was zu feiern. Ich will mir jetzt hier nicht an dieser Stelle selber nochmal nachträglich gratulieren, aber ich habe Geburtstag ein bisschen gefeiert und was mit einem entspannten Kaffeekuchen und ein bisschen Schaumwein gestartet ist, ist mit einem Abend auf dem Hamburger Berg geendet und dementsprechend war mir heute gar nicht nach Haus verlassen, auch wenn ich die Sonne von innen aus dem Warmen bewundert habe. Ich glaube, morgen kriege ich dann direkt die Quittung, weil am Morgen ist das Wetter dann, glaube ich, schon wieder richtig nervig, aber was soll's.
Der aufmerksame Zuhörer weiß jetzt, bei welchem Teil des Geburtstags ich dabei war.
Vielleicht könnte man sagen, du hast den Absprung rechtzeitig geschafft, ja. Und hattest noch andere Verpflichtungen. Aber ja, nee, es hat sich, also ich möchte jetzt nicht sagen und das verherrlichen und sagen, hat sich gelohnt, dass es mir heute nicht so gut geht, weil das ist irgendwie auch komisch, aber irgendwie hat sich's auch schon gelohnt. Es war ein lustiger Abend und manchmal muss man sich dann ja auch treiben lassen von dem, was passiert und nicht einfach sagen, ja, aber das habe ich mir jetzt vorgenommen und jetzt höre ich ja hier einfach ab und mache so ein Cold Turkey mäßig, höre ich einfach auf. Nö, da muss man einfach mit dem Flow gehen und dann landet man eben in einem Moja oder in einem Taxi oder wie auch immer man sich dann dahin bewegt und dann gibt's halt erstmal ein paar Körbchen Mexikaner in der Hongkong-Bar. Was soll ich machen?
Mensch.
So. Dann geht man, dann macht man den Schritt an die Jukebox, dann guckt man, was da sich noch so Schönes befindet und dann hat man erstmal 10, 12 schöne Songs und hat man erstmal eine gute Zeit. Und dann guckt man einfach mal, was passiert.
Eieieiei, also das klingt auf jeden Fall spaßiger als das, was zwischen Bochum und Union Berlin noch so abgegangen ist, vor dem Jahreswechsel und nach dem Jahreswechsel.
Habe ich auch auf dem Zettel. Muss ich auf jeden Fall nochmal mit dir auch drüber sprechen, weil wir haben das so ein bisschen aus der Ferne verfolgt, ohne da jetzt wirklich aktiv drüber zu sprechen. Ich glaube, ich habe dir bei Instagram einfach nur den Artikel geschickt, dass das Spiel jetzt am grünen Tisch entschieden wurde. Und habe, glaube ich, einfach nur geschrieben, finde ich wild.
Ja.
Wie ist denn deine Meinung zu dieser Entscheidung oder wie hast du das Ganze jetzt wahrgenommen? Das war ja ein bisschen hin und her und es hat sich ein bisschen gezogen, bis es eine Entscheidung gab. Jetzt ist sie gefallen. Das Spiel wurde am grünen Tisch für Bochum entschieden. Für alle, die die letzten drei Wochen Bundesliga gar nicht verfolgt haben. Es kam zu einem Feuerzeugwurf eines Union-Fans. Der Torwart von Bochum, Dreves, wurde am Kopf getroffen. Ist aus meiner Perspektive ein bisschen zu theatralisch hingefallen und hat es auch ganz schön ausgekostet. Und man kann sagen, der war jetzt nicht sehr schwer verletzt, aber am Ende wurde das jetzt so entschieden, dass Bochum das Spiel gewonnen hat, 2-0.
So ist es. Und das Ganze, obwohl es 1-1 zwischen diesen beiden Mannschaften bis in die Schlussphase des Spiels stand und Dreves, der nicht weiterspielen konnte, konnte nicht 1-1 ersetzt werden durch einen Einwechselspieler, weil Bochum sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, was dazu führte, dass ich glaube, Hofmann das Tor hüten musste, was dann auch wiederum einen weiteren Mann Unterzahl bedeutete. Ich glaube nämlich, die Bochumer waren sowieso schon gelb-rot oder rot geplagt in Unterzahl. Dann haben sich beide Mannschaften nach einer wirklich langen Unterbrechung und wieder Anpfiff dazu entschieden, einen No-Angriffspakt durchzuführen und sich nur noch den Ball hin und her geschoben, bis dann die Nachspielzeit auch vorbei war. Also regulär ist das Spiel 1-1 ausgegangen. Ich finde eins ganz witzig, oder was heißt witzig? Ich finde es interessant und das würde ich gerne aufgreifen, ist nämlich deine Aussage, dass deiner Meinung nach Dreves ein bisschen zu theatralisch gefallen ist und möchte darauf verweisen, dass wir vor Weihnachten natürlich über die Szene gesprochen haben in einer Folge und da war die Gemengelage natürlich noch etwas unklarer und wir waren beide der Meinung, das weiß ich noch, dass das natürlich überhaupt nicht geht mit dem Feuerzeugwurf und dabei bleiben wir, da spreche ich jetzt einfach mal für dich mit, weiterhin, waren aber absolut auch noch nicht so richtig davon in Kenntnis gesetzt, wie geht es jetzt dem Spieler, wie schlimm war es wirklich und waren da natürlich erstmal bei Dreves und haben gesagt, ja gut, so schnell wie so ein Wurfgeschoss fliegt und wenn es dich dann ungünstig trifft, scheiße, das kann halt echt in die Hose gehen. Und wie so häufig im Sport oder auch sonst, aber jetzt sind wir ja hier nochmal ein Fußball-Podcast, ist der zeitliche Verlauf ganz entscheidend und die Informationslage über den zeitlichen Verlauf gesehen natürlich auch. Denn jetzt mit ein paar Wochen Abstand und wie sich das Ganze entwickelt hat, würde ich auch meine Meinung ein wenig anpassen wollen und sage, trotz der Tatsache, dass Dreves gesagt bekommen hat von den Ärzten, spiel bitte nicht weiter, finde ich nicht, dass das ganze Thema jetzt für Bochum gewertet werden muss, aufgrund der Situation rund um den Torwart. Ich finde es auch ein bisschen too much. Ich finde, weil du mich ja gefragt hast, was macht das mit meiner Gemütslage, ich finde, hier gehen halt komplett unnötige Fässer auf. Wir haben hier zwar keinen Präzedenzfall, aber sowas in der Art. Und was ja jetzt letzten Endes passieren wird, ist, dass die Ersten um die Ecke kommen und sagen, aha, also sobald es nicht läuft auf dem Platz und wir das Spiel irgendwie beeinflussen wollen, müssen wir einfach zusehen, jetzt mal salopp gesprochen, Dinge zu werfen und Spieler zu verletzen, weil dann wird das Spiel ja vielleicht so oder so gewertet. Und ich muss gestehen, die Tatsache, dass hierbei eingegriffen wird, kann auch saisonübergreifend, wenn man mal ans Ende der Saison blickt, einen direkten Einfluss auf den Wettbewerb haben. Also stell dir bitte mal vor, deswegen steigt am Ende der ein oder andere ab, weil jetzt hier punktetechnisch gesehen eine Nachbesserung vorgenommen wurde. Ich meine, Kiel und auch St. Pauli gucken natürlich ganz gespannt darauf, ist das vorläufige Urteil jetzt am Ende auch wirklich rechtskräftig. Noch sind die Punkte ja nicht abgezogen worden. Ich glaube, es gibt jetzt nochmal irgendwie eine 7-tägige Einspruchsfrist. 100% wird Union da auch irgendwas machen. Aber wir gehen mal davon aus, dass das Urteil Bestand haben wird. Ich weiß nicht, ob wir hier nicht durch die falsche Tür gegangen sind. Bin ich ganz ehrlich, wie siehst du es?
Grundsätzlich finde ich, sowas gehört, das war auch unser initialer Take, den ich ähnlich wie du ein bisschen anpassen würde, was ich sage, indem ich sage, die Show, und ich glaube, also ich kann es irgendwie verstehen. Das war, glaube ich, auch, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben. Ich kann Drewes natürlich verstehen, dass der das irgendwie, man möchte ihm nicht unterstellen, dass das jetzt einfach theatralisch geschauspielert war. Man hat aber trotzdem ein bisschen diesen Eindruck. Trotzdem, selbst wenn es geschauspielert ist, er wurde am Kopf getroffen, das ist eindeutig. Und ich bin da relativ indifferent. Auf der einen Seite sage ich, sowas gehört nicht ins Stadion und das muss dann auch einfach mal bestraft werden, weil die Vereine eine Verantwortung für ihre Fans haben, dass man da einmal konsequent zeigt, so geht es nicht und wir wollen das nicht sehen, wir akzeptieren das zu 0%, weil ich glaube, nur dann passiert auch was, weil es werden ja ständig Dinge geworfen. Da ja, haben wir ewig oder häufig schon gesehen, dass Spieler in der gegnerischen Kurve jubeln, nachdem sie ein Tor geschossen haben. Da fliegen immer irgendwelche Dinge. Ist halt einfach nur Glück, dass da nicht jedes Mal auch jemand getroffen wird. So, und wenn das einmal in der Konsequenz jetzt irgendwie auch bestraft wird und das wirklich Folgen hat, dann hoffe ich, dass dann der letzte Idiot auch merkt, dass das einfach ein absolut asoziales Verhalten ist, Dinge auf Spieler zu werfen oder in dem Fall einfach nur auf Menschen, auch wenn die in ihrer Funktion eines Bundesligaspielers sind. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite denke ich, es ist eine ganz schön harte Entscheidung, obwohl das Spiel zu Ende gespielt wurde, da im Nachhinein nochmal einzugreifen und zu sagen, wir werten das Spiel jetzt anders. Bei mir muss ich ehrlich sagen, überwiegt aber die Meinung, so etwas gehört nicht ins Stadion und gehört dementsprechend sanktioniert. Und ich hoffe einfach, dass wir da nicht mehr häufig drüber sprechen müssen, weil die Leute einfach merken, dass sowas geht nicht.
Ja, ich glaube, das steht außer Frage. Wenn man das davon absehend jetzt mal weiter diskutieren möchte oder differenzieren will, dann bin ich trotzdem der Meinung, dass das durchaus zur Bewertungsgrundlage dazugehören muss, ob, also wenn das, sofern das rekonstruierbar ist, ob der Spieler in dem Fall wirklich so reagieren muss und ob er wirklich nicht hat weiterspielen können. Wenn die Ärzte sagen, nein, auf gar keinen Fall, dann wird man dem glauben müssen. Ich hoffe, dass wir genau solche Situationen einfach nicht nochmal erleben müssen, damit wir sie nicht diskutieren müssen. Aber ich habe einfach Schiss, dass das jetzt für irgendwelche Trottel die Türen aufmacht, im Sinne von, auf die Art und Weise lässt sich eingreifen.
Ja, verstehe ich. Es bleibt auch ein Geschmäckle, dass man eben nicht hundertprozentig weiß, war es geschauspielert, war es nicht. Die Entscheidung ist jetzt gefallen und ja, Widerspruchzeit. Ich denke mal, Union wird da nichts nochmal in Gange setzen, weil
ich glaube schon.
Meinst du?
Ja.
Also, weil ich glaube halt, es ist eindeutig, dass der Spieler getroffen wurde. Es ist eindeutig, dass es aus der Unioner Kurve kam. Was willst du da gegen angehen, außer, also, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also, ich würde mich wundern, wenn da nochmal irgendwie was passiert. Im Sinne von, ja, okay, vielleicht Einspruch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie nochmal umgebogen wird,
das Ergebnis. Da bin ich bei dir, aber die Aussage, die Unioner werden da nichts mehr machen, glaube ich nicht. Dazu waren die Äußerungen der Funktionäre und aller Verantwortlichen zu eindeutig, dass sie überhaupt nicht damit einverstanden sind, dass dieses Urteil so gefällt wurde, wie es gefällt wurde und auch nochmal argumentativ in ihren Absagen gegen das Urteil kommuniziert haben. Von daher werden die safe. Das müssen sie. Ich glaube, das ist schon alleine qua Rollenbeschreibung und Verantwortung, die du da als Geschäftsführer hast, musst du versuchen, für deinen Verein das Beste aus der Situation rauszuholen. Und dementsprechend werden die das definitiv tun.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, das einfach zu testen oder zu prüfen zu lassen, ob das alles rechtens ist. Das werden sie wahrscheinlich auf jeden Fall machen, ja. Mir ist ja auch direkt ein brisantes Duell unserer beider Vereine eingefallen. Das ist jetzt schon ziemlich genau 19 Jahre, das ist, glaube ich, 2005 im Dezember war das. Ich meine nicht, dass das auch noch, ja. Wir haben bald wieder ein Duell, unsere Vereine gegeneinander antreten werden. Ich meine aber den 3.12.2005. Und zwar hat da der HSV gegen Köln gespielt und das war dieses Spiel, wo Alexander Lahrs von einem Trommelstock aus der Kölner Kurve getroffen wurde und blutüberströmend von seinem Vater Van Beuten auf den Arm genommen wurde und aus der Kurve getragen wurde. Und ich habe nämlich nochmal geguckt, weil ich dann an das Spiel und die Situation mit Drewes gedacht habe, dass das HSV-Spiel damals ja nicht abgebrochen wurde oder ähnliches und auch nicht irgendwie nochmal gewertet wurde. Der HSV hatte das Spiel einfach gewonnen. Dementsprechend gab es da nicht zu diskutieren, weil Das wäre ein gutes Beispiel dafür gewesen, hätten sie damals dann gesagt, so ja, nee, ist jetzt entschieden, dann hätte man sich wahrscheinlich die beiden Szenen nochmal angucken müssen, ob das mit dem gleichen Maß gemessen wurde, auch wenn es natürlich schon einige Zeit her ist. Da hatte ich nur noch dran gedacht und mich erschrocken, dass das schon echt fast 20 Jahre her ist. Man vergisst ja langsam, dass der HSV eigentlich ein Bundesligist mal war für sehr lange Zeit.
Ja, da sagst du was. Mit Hinblick auf das anstehende Duell unserer beiden Herzensvereine kann man festhalten, der Plan, dass wir das gemeinsam im Stadion schauen, worauf wir uns jetzt seit Jahren freuen, der geht nicht auf, weil ich nicht in der Stadt bin und das Ganze aus der Ferne, wenn überhaupt.
Finde ich peinlich.
Ja, es tut mir weh und leid, ich bin ganz ehrlich. Aber
ja.
Ich
habe alle Hebel in Gang gesetzt, ich hätte 2 Karten sogar für dich gehabt, damit du als Kölner nicht alleine bei uns sitzen musst. Ich hätte dir sogar noch erlaubt, jemanden mitzubringen, der mindestens neutral ist. Aber mehr als alle Hebel in Gang setzen kann ich nicht. Ich kann die Tür nur aufstoßen, durchgehen musst du selber, Lukas.
Sind die denn jetzt schon verkauft oder hast du die noch?
Die sind vergeben jetzt an 2 HSV-Fans natürlich. Jetzt.
Also
für dich hätte ich das gemacht, aber ansonsten lade ich mir da ja kein trojanisches Pferd auf die Tribüne.
Ja.
Das mache ich nicht.
Natürlich nicht.
Zwei Themen habe ich noch, also das eine Thema haben wir schon kurz besprochen und ich wollte aber noch mal kurz auf die FC Hollywood-Doku eingehen, ja, weil ich es bemerkenswert fand, dass, also einmal, wir erinnern uns alle an die Wutrede von Trapattoni.
Na klar.
Und das habe ich natürlich, als ich jung war und das erste Mal gesehen habe und auch die Jahre danach, das ist immer wieder aufgeploppt, das ist in jedem Bundesliga-Highlight-Video der 90er kommt das natürlich immer noch mal vor. Die Hintergründe werden aber in dieser Doku so schön erläutert und am Ende, wenn ich mir das jetzt alles nochmal mit dem Wissen der Doku überlege, was da passiert ist, dann wundert mich das nicht, dass der nicht jede Woche so eine Wutrede gehalten hat, weil diese FC Hollywood und immer eigentlich die direkte Pipeline zur Bild-Zeitung und Co. Und dann hast du noch Alpha-Tiere in deiner Mannschaft wie Basler, Effenberg, Matthäus, Scholl und Co. Also, dass das da nicht einfach noch viel mehr und regelmäßig geknallt hat, das wollte ich nochmal hier erwähnen und möchte sozusagen ich möchte den Friedensnobelpreis nachträglich nochmal an Trapattoni und Ottmar Hitzfeld übergeben, dass die mit dieser Mannschaft der 90er Jahre bei den Bayern, dass sie das hinbekommen haben, dass dieses Fass nicht einfach jede Woche explodiert. Das möchte ich nochmal sehr hoch hängen, noch höher, als es früher wahrscheinlich schon passiert ist. Fand ich bemerkenswert. Ansonsten möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen von der Doku. Guckt sie euch wirklich an. Das ist eine absolute, ganz, ganz warme Empfehlung von mir, von einem Liebhaber des 90er-Jahre-Bundesliga-Fußballs. 90er-Jahre-Bundesliga-Fußball erinnert mich natürlich auch an Eintracht Frankfurt, an J.J. Okocha. Und es ist nicht der neue J.J. Okocha, aber es ist auch ein sehr guter Spieler von Eintracht Frankfurt, Omar Mamouche.
Mhm.
Das möchte ich nochmal kurz natürlich mit dir besprechen, was deine 3 Cents dazu sind. Wahrscheinlich wechselt er zu Manchester City. Es ist noch nicht klar, ob jetzt im Winter oder erst im Sommer. Es wird auf jeden Fall ein schönes Sümmchen geben. Eintracht Frankfurt, die haben den FIFA-Karrieremodus einfach durchgespielt. Jahr für Jahr holen sie sich Spieler, die irgendwo schon mal gescheitert sind und nicht ganz super waren. Kaufen die, machen die groß, verkaufen die für unfassbaren Gewinn und danach verschwinden die Spieler wieder in der Versenkung. Einfach gefragt, würdest du ihm zum Wechsel zu City raten, völlig unabhängig, ob Winter oder Sommer?
Boah. Ich hätte es nicht gesagt, dass ich das mal sagen würde, aber ich glaube ja. Denn, also du musst dir mal die bisherige Karriere von Omar Mamouche reinziehen und dann stellst du schnell fest, wenn nicht jetzt, wann dann so ungefähr? Also ich meine, klar, der ist erst 25, ne? Das ist jetzt auch nicht so, als wäre der irgendwie, ist das sein letzter großer Vertrag, machen wir uns nichts vor. Aber der Kollege hat halt in Kairo angefangen, hat dann die deutschen Stationen Wolfsburg, Pauli, Stuttgart und eben Frankfurt hingelegt. Und man muss ehrlicherweise gestehen, er hat auch erst in Frankfurt so richtig angefangen, völlig auszuticken. wenn du dir die Stats mal reinziehst. So, jetzt kannst du natürlich sagen, mach noch einen Zwischenschritt. Wie kann der aussehen? Denn die Frankfurter Eintracht spielt ja durchaus um die Champions League Quali mit. Sprich, der nächste Zwischenschritt könnte ein Verein in Europa sein, der definitiv Champions League spielt, aber nicht gezwungenermaßen um die Meisterschaft mitzockt. Fällt mir da jetzt spontan ein Verein ein, von dem ich sagen würde, ja, das macht definitiv Sinn? Nö. Ich würde, glaube ich, an seiner Stelle auf die Insel wechseln. Jetzt können wir uns darüber streiten, ob es unbedingt City sein muss oder nicht vielleicht auch Arsenal oder Liverpool eine Option wären. Das ist aber dann von der Sache her fast gehüpft wie gesprungen für mich. Das sind Sympathiefragen, die zu beantworten wären. Rein vom Fußball, vom System und der Idee, die City da mit ihm hat, würde ich sagen, kann das sehr, sehr gut funktionieren. Und ich habe jetzt auch dieser Tage, ich meine, diese Debatte, die nimmt jetzt ja richtig Fahrt auf, natürlich mal so eine Startaufstellung von City gesehen, in der Marmoush dann schon berücksichtigt wird. Und wenn er so ein Bild, oder wenn ich er wäre und dieses Bild von dieser Aufstellung lesen würde, da würde mir aber auch mal kurz anders werden. Da hätte ich schon auch Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Wenn du nur die fußballerische Qualität deiner Nebenmänner berücksichtigst als Entscheidungsgrundlage und mal außen vor lässt, dass wir hier irgendwie von City reden, dass jetzt nicht der sympathischste Verein aller Zeiten ist, ja, ich würde ihm das raten, das zu machen. Und ich glaube aber, ich würde eine runde Nummer draus machen und im Sommer gehen.
Ja, kann ich verstehen. Das wäre, glaube ich, für alle Seiten das Beste, für Marmouches Entwicklung, für Frankfurts Kaderplanung und die Ziele, dieses Jahr in die Champions League zu kommen über die Liga. City brauchen die jetzt im Winter unbedingt einen weiteren Spieler. Ich weiß es nicht. Irgendwie gefühlt gibt es nicht so viele Erfolgsstories von Winterwechseln. Ausgenommen vielleicht irgendwie mal so ein Erling Haaland, der zu Dortmund im Winter gekommen ist und die Liga auseinandergeschossen hat. Aber ansonsten fallen mir da nicht so viele ein, die jetzt im Winter dann so direkt so richtig gut funktioniert haben. Ligawechsel, Land wird gewechselt, Umzug, andere Stadt, andere Kultur, anderes Umfeld. Das sind schon sehr, sehr viele Päckchen, die man da auf einmal zu stemmen hat. Deswegen würde ich auch sagen, im Sommer, und aber insgesamt würde ich ja sagen, dieses Angebot, und du hast seine Vereine und seine bisherige Karriere schon ein bisschen erläutert, das ist ja eventuell auch ein Angebot, das bekommst du nur einmal in deinem Leben vom aktuell erfolgreichsten Verein der Welt. Sagen wir mal Top 5 erfolgreichste Vereine der Welt. Ich will jetzt hier kein Real Madrid-Shaming aus den letzten Jahren betreiben. Aber die haben die Champions League jetzt gewonnen. Die haben jedes Jahr wieder den Anspruch, diesen Titel auch zu holen. Der wird nochmal einen ordentlichen Gehaltssprung machen. Darüber können wir auch ruhig mal reden. Und der wird jetzt einfach der ist jetzt 24, 25 oder ist er vielleicht sogar schon 26? 25, der unterschreibt halt jetzt diesen einen Vertrag seiner Karriere. So, der unterschreibt jetzt für 4, 5 Jahre, danach ist er durch. So, und diese Gewissheit zu haben, das jetzt bei City zu probieren, 2 Jahre alles reinzuwerfen und wenn man dann nach 2 Jahren merkt, ja, Konkurrenzkampf war doch zu groß, Jack Grealish hat sich doch entschieden, auf einmal wieder Tore zu schießen und ist auch gar nicht so schlecht, dann geht man nach 2 Jahren halt nach Italien oder nach Spanien oder zurück in die Bundesliga, hat aber in 2 Jahren so viel Geld verdient, dass es für die nächsten 3 Generationen reicht. So ist der Fußball. Das ist mittlerweile auch ein Geschäft, das ist sehr viel Eigenmarketing, Eigenvermarktung. Von daher, es gibt wenig Argumente, die dagegen sprechen, ehrlich gesagt, also aus meiner Perspektive.
Ich finde es ja schon auch immer interessant, so ein bisschen zu gucken, was sagen die Fans des jeweiligen Vereins. Und bei City, wenn du da so ein bisschen liest, dann okay, it's just another rising star so ungefähr. Nicht, dass sie sich jemals mit Omar Marmoush auseinandergesetzt hätten, während der noch bei Pauli oder Wolfsburg gespielt hat. Das ist gar nicht mal so der riesige Aufschrei. Bei den Fans von Frankfurt habe ich das Gefühl, das ist fast 50-50. Die einen sagen, yo, den Deal kannst du niemals ausschlagen. Also damit sanieren wir hier die Truppe aufs nächste Level.
Und die haben die haben nicht mal 6 Millionen bezahlt. Die haben den Ablöse freigeholt.
Die hatten den erst ausgeliehen und dann geholt, oder wie war das?
Der war von Wolfsburg an Stuttgart ausgeliehen. Und dann ist sein Vertrag, der ist einfach ausgelaufen 2023. Die haben Ablöse freigeholt und verkaufen ihn jetzt gegebenenfalls für 60 Millionen plus Boni.
So. Also das eine ist ja die Kohle, die du damit generieren kannst. Das andere ist die Gewissheit, in Anführungsstrichen, was ist schon gewiss, aber eine vermeintliche Gewissheit, dass dieses Geld auch gut angelegt wird, denn das zeigten die letzten Jahre in Frankfurt, damit hat man gute Sachen angestellt. Und die andere Seite sagt, nee, also der Omar ist einer von uns und ein Adlerträger par excellence, wir möchten ihn auf gar keinen Fall verlieren und der ist unsere Zukunft, denn er ist halt erst 25. Also das ist eine ziemlich geteilte Gemengelage da in Frankfurt aus der Ferne betrachtet.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass Marmoush selber unbedingt in die Premier League wechseln wollte und eigentlich auch im Sommer schon weg wollte. Schön, dass es im Sommer nicht geklappt hat und er diese Hinrunde auf diesem Niveau so spielt aktuell. Und deswegen wäre es ja auch schön, wenn er noch bis zum Sommer bleibt. Aber sein Ziel ist die Premier League. Und wenn dann auch noch der aktuell beste Verein aus dieser Liga anklopft, ja, also dann gibt es auch aus seiner Perspektive natürlich wenig Argumente zu sagen, ja, nee, ich warte jetzt noch mal anderthalb Jahre, um noch mal mit Frankfurt Champions League zu spielen. Wir haben es alle schon gesehen, diese großen What-Ifs des Weltfußballs, hätte der eine Spieler nicht die eine große Verletzung in der Karriere gehabt, wo wäre der heute gelandet? Das ist alles Spekulatius, auch wenn Weihnachten vorbei ist, deswegen jetzt die Chance ergreifen, wir haben solche Wechsel schon super oft gesehen, also super oft klappen solche Wechsel auch nicht, dass die sich da langfristig durchsetzen und vielleicht das neue Gesicht eines Vereins werden. Ist doch aber egal. So, aber das zu versuchen, auf allerhöchstem Niveau, unter dem besten Trainer der Welt, unter den besten Bedingungen, in der besten Liga, das ist die ganz große Bühne. Von daher, Omar Marmoush, wenn das alles durch sein sollte, ich drücke dir die Daumen. Ich finde es immer schön zu sehen, wenn Spieler aus der Bundesliga zeigen, dass wir nämlich nicht die Farmers League der Premier League sind, sondern dass die Spieler eigentlich schon sehr gut und sehr ready auf die Insel wechseln. Von daher, ich würde ihm alle Daumen drücken, auch wenn ich jetzt nicht der große City-Sympathisant bin, aber ich finde den Spielertyp Omar Marmoush finde ich einfach super und der passt halt auch in das System Pep, weil das ist eine absolute Maschine im 1 gegen 1 und City spielt nun mal immer gegen Teams, die hinten mauern, weil sie sonst gar keine Chance haben und da brauchst du halt genau diese Skills, die Marmoush mitbringt. Dieses Jahr hat er dann auch endlich seinen absoluten Torriecher. Der trifft aus allen Lagen, von daher, let's go.
Ja, sehe ich ähnlich. Ähnlich wild, anders wild ging es jetzt in den letzten Wochen über Weihnachten und den Jahreswechsel in Spanien zu. Hast du so ein bisschen mitbekommen, was um die Personalie Dani Olmo sich abgespielt hat?
Ja, ich habe es gelesen und ich frage mich einfach nur, was macht die UEFA? So, es kann doch nicht sein, dass irgendwie auf den Rücken einzelner Menschen, und da bin ich jetzt, das ist die absolute Spießerantwort und da kommt der Deutsche in mir durch, das sind auch einfach Arbeitnehmer, die haben auch einen gewissen Schutz verdient. So, du kannst sie nicht unter Voraussetzung irgendwie in dein Unternehmen / Verein locken und dann ist eigentlich alle zwei Wochen gar nicht klar, ob der spielen darf, ob der überhaupt seine Arbeit verrichten kann. So, jetzt mal das ganz runtergebrochen, finde ich das einfach eine absolute Sauerei, wie die mit ihren Spielern umgehen und dass sie damit durchkommen. So, du kennst es selber, wie andere Vereine teilweise bestraft werden, wenn sie sich nicht an die Spielregeln halten. Und der FC Barcelona, das war letztes Jahr mit Gündogan, das hatten wir schon mal das ganze Theater, warum Messi nicht mehr bei Barcelona gespielt hat, war eine ähnliche Situation, dass die Kohle nicht da war, um Spieler zu registrieren und Messi gesagt hat, wieso sollte ich auf Gehalt verzichten? Tschüss, auf Wiedersehen, weg war. Das muss aufhören. So, also es kann nicht sein, dass solche Vereine Milliarden Schulden haben und nur weil die große Player im Weltfußball sind und die viel Geld umsetzen, so nach Motto, ja, ihr habt den Kredit schon oder ihr kriegt den Kredit, ihr habt den Stein bei uns im Brett, weil wir wissen ja, ihr könnt das ja alles wieder generieren. Finde ich einfach unfair. Ist einfach kein fairer Wettbewerb. Finde ich ganz wild, was da abgeht, weil am Ende wird es wahrscheinlich wieder irgendwie klappen, weil sie, dann verkaufen sie halt eins von ihren Supertalenten mit 16 irgendwie nach England, Manchester United nimmt die ja eh immer für 20 Millionen, du guck mal, was passiert, aber nee, finde ich eine Sauerei, sag ich ganz ehrlich.
Geil, ehrlicherweise würde ich das am liebsten genauso stehen lassen, weil dazu habe ich ja gar nicht mehr beizutragen, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass du dich da so emotionalisieren lässt von dieser Thematik, an mir ist das nämlich nicht spurlos, aber mit einem gesunden Maß an Desinteresse vorbeigegangen. Ich habe das angefangen zu lesen und dann gemerkt, nee, das wird jetzt hier so eine
Posse. Jedes Jahr das Gleiche.
Ja, das wird jetzt hier wieder so eine Posse und das geht jetzt irgendwie, die Sau wird jetzt eine Woche durchs Dorf getrieben und am Ende, ja, ist es mir auch ein bisschen egal, hätte ich jetzt beinahe so gesagt. Aber schön, dass dich das dass das noch was mit dir macht. Da habe ich dann vielleicht schon ein bisschen aufgegeben, was die La Liga angeht. Aber sei es drum.
Kann ich gut verstehen. Wir kennen solche Stories ja jetzt noch und nöcher jedes Jahr wieder. Und trotzdem kommen die immer irgendwie wieder damit durch. Spielen in der Champions League um die großen Titel mit, weil, ja, auf beiden Augen blind bei der UEFA. Es ist einfach, da haben wir in verschiedenen Folgen zu verschiedenen Themen schon zu gesprochen, was die Wasserdichte angeht, was das Regelwerk, Financial Fair Play und wie es auch immer heißt, 50+1-Regel, Multi-Club-Ownership. Die UEFA ist einfach ein Fähnchen im Wind. Die findet immer irgendwelche Wege, wie sie das erlauben können, dass einfach sehr finanzstarke oder umsatzstarke und Vereine, die die Zuschauer anziehen, die TV-Gelder bringen, die da irgendwie noch weiter durchzubringen. Das ist einfach nervig. Ich habe auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass die Champions League mich einfach immer weniger interessiert und bei mir der nationale die nationalen Ligen und Pokale immer wichtiger für mich werden, weil das ist einfach das, was mich begeistert. Das ist die Lokalität, die Nähe, das ist mein Verein, das ist der Wettbewerb, sei es jetzt erste oder zweite Liga, das begeistert mich. Und dieser Zirkus, der soll mir einfach fernbleiben. Und wenn die UEFA irgendwann auf die Idee kommt, einfach mal wieder einen fairen Wettbewerb zu starten und gleiches Recht für alle durchzusetzen, und dann heißt es eben, dass Man City so lange nicht mehr in der Champions League spielt, bis die 115 Anklagen wegen Financial Fair Play Betrug oder irgendwelchen komischen Transferdeals, Chelsea und wie die Vereine alle heißen. Wenn das irgendwann wieder anfängt, dann werde ich mich wahrscheinlich auch richtig doll für die Champions League wieder begeistern, weil am Ende, das habe ich jetzt auch in der Bayern-Doku gemerkt, das sind die Spiele, da waren natürlich auch nochmal Zusammenschnitte, Champions League Finale 99, Manchester United gegen die Bayern. Solche Spiele bleiben halt hängen. Das sind die ganz großen Spiele, wo es so eine Dramatik dann auch noch gibt. Jeder, ich brauche das Spiel, glaube ich, nochmal erläutern, jeder hat dieses Spiel im Kopf. Dann fange ich wieder an, mich dazu zu begeistern, aber so wie es jetzt ist, langweilt mich das einfach nur. Kann ich verstehen, dass du sagst, da hast du ein Stück weit aufgegeben, weil was bleibt einem anderes übrig, außer sich jetzt Woche für Woche da in Rage zu reden? Das mache ich manchmal ganz gerne, dass das irgendwie auch mal wieder kurz den Deckel lüften, damit die Luft rausgeht, und dann ist aber auch gut, weil dafür liebe ich die Bundesliga einfach viel zu sehr, auch wenn das nicht immer der ganz, ganz faire Wettbewerb ist, aber deutlich fairer als alles, was so rund um die Champions League passiert.
Schön. Schöner Übergang wäre jetzt zu sagen, fair ging es auch an diesem Spieltag zu, zwischen Dortmund und Leverkusen, und damit würde ich sagen, gehen wir auf 3 aus 9, es sei denn, du hast noch irgendein Thema, was ich dir jetzt weggekrätscht habe.
Nö, das passt, und fair, ich würde fast sagen, es war ein bisschen unfair, mit welchen Mitteln Dortmund antreten musste, geplagt durch eine kleine Grippewelle, und die Verteidiger sind gefallen wie die Fliegen, sodass am Ende eine Abwehr auf dem Platz stand. Wie drücke ich das aus? Wenn alle Spieler bei Dortmund fit sind und niemand ausfällt, ist das wahrscheinlich die Vierer-Abwehrkette, die Kombination, die an Stelle 36 kommt in der Konstellation. Ich glaube, da gibt es sehr viele andere Möglichkeiten zu kombinieren mit Verteidigern innen, Verteidiger außen. Ich glaube, das hätten wir unter normalen Bedingungen, hätten wir diese Vierer-Abwehrkette nicht gesehen.
Nee, niemals.
Ja,
Achso, das Spiel. Ich dachte, da kommt noch was. Ich hab dich unterbrochen.
Nee. Das wäre es erstmal. Aber ja, das Spiel war auch ein bisschen geprägt von dieser Abwehrkonstellation, weil ich würde sagen, am Ende ist Dortmund da eigentlich noch ganz gut rausgekommen mit 3 Gegentoren. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, also ich meine, es ging natürlich denkbar ungünstig los. Leverkusen geht sehr früh in Führung durch Teller, der letzten Endes nur 26 Sekunden braucht, um die Gäste in Front zu bringen.
Schöne Bude.
Das ist das, was man wahrscheinlich im Fußball eine kalte Dusche nennt, die dann komplettiert wird durch Patrick Schick. Der war ja schon vor der Winterpause bestens aufgelegt, nachdem er den verletzten Boniface angefangen hat zu ersetzen. 2-0, 8. Minute, und dann, ja, denkst du dir eigentlich, gut, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist das Ding vor der Pause durch. Aber Gittens macht ähnlich effizient wie die Leverkusener mit der ersten wirklichen Chance das 1-2 in Minute 12. Bevor Schick dann wiederum in Minute 19, und da haben wir eben noch keine 20 Minuten absolviert, das 3:1 macht. Also die ersten vier Szenen, vier Chancen, vier Torschüsse sind direkt vier Tore in diesem Spiel. Und erst dann fängt es an, ein normales Fußballspiel zu werden mit auch vergebenen Torchancen. Zur Pause dachte, glaube ich, jeder, das wird auf jeden Fall gar nichts mehr. Und Leverkusen macht jetzt in der zweiten Halbzeit womöglich noch eins, vielleicht sogar zwei. Wilderweise ist, nachdem Dortmund dann recht spät angefangen hat zu wechseln, der Gastgeber noch mal ein bisschen rangekommen und in dieses Spiel reingekommen, auch emotional reingekommen. Das hat man gemerkt, ich glaube, angetrieben von einem nimmermüden Riasson, der für mich auf Dortmunder Seite Mann des Spiels war. Der hat da Kilometer gespult, der hat dirigiert, der hat versucht, Fußball zu spielen. Der hat das versucht, was diese Dortmunder Viererkette natürlich überhaupt nicht hinbekommen hat, nämlich hochzuschieben und anzudribbeln, um irgendwie mal Leverkusener zu überspielen und Pässe in die Tiefe zu kreieren. Na klar haben das die Jungs da in der linken Innenverteidigung und auf der linken Verteidigerposition mit ihren 19 und 21 Jahren nicht drauf. Ich glaube, Lührs hat die meisten Ballkontakte auf Dortmunder Seite gehabt, weil die Leverkusener den haben freistehen lassen. Sie haben sehr schnell gecheckt, der macht hier gar keine Anstalten, uns anzudribbeln. Also gib dem ruhig den Ball, das ist toter Raum. Und entsprechend mussten die Dortmunder den halt immer wieder suchen, immer wieder anspielen. Bisschen albern fand ich, um einen kurzen Querverweis zu machen, dann bei Social Media all diejenigen, die dann sagten, ja, genau da, wo der Lührs jetzt, da hätte man einen Mats Hummels gebraucht und wie konnte man den nur nach oben ziehen lassen. Ja, vergleich erstmal Äpfel mit Birnen und zum Zweiten, wer weiß, vielleicht wäre Hummels ja einer von den vielen gewesen, die eben verletzt oder krank gewesen wären. Was ist das bitte für eine, also naja, egal, darüber rege ich mich jetzt gar nicht erst auf. Dortmund ist ja nochmal rangekommen per Elfmeter zu einem Anschlusstreffer 2:3 und hat sogar noch irgendwie ein, zwei halbgare Szenen gehabt, aus denen mehr hätte entstehen können. Leverkusen hat es aber dann clever gemacht. Die waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr da, nicht mehr so griffig, wie Xabi Alonso das gerne gesehen hätte. Und mich hat Dortmund in der zweiten Halbzeit positiv überrascht in Sachen Einstellung und niemals aufgeben und irgendwie versuchen, wieder reinzukommen.
Ja, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Nach der ersten Halbzeit hätte ich auch gedacht, das kann jetzt richtig bitter werden, weil Dortmund es gar nicht geschafft hat, Leverkusen so zu pressen, dass sie nicht mit zwei relativ am Ende simpel gespielten Bällen sich Großchancen erspielen. Also sowohl das 2:1 als auch das 3:1 waren jeweils ein Pass aus der Verteidigung ins Zentrum. Dann geht der Ball wieder auf die Außen und wird nach innen gespielt und dann fallen die Tore. Also die Zeit, die vergangen ist zwischen Tapsoba hat hinten in der Innenverteidigung den Ball, bis der zappelt im Netz, waren ungefähr bei beiden Toren irgendwie so 8 Sekunden, weil Dortmund das gar nicht geschafft hat, da Zugriff im Zentrum zu haben, wo dann die Bälle gespielt werden auf die Außen, wo es dann schon zu den gefährlichen Szenen kam. Und dann muss man natürlich auch darüber sprechen, dass die Außenverteidiger jeweils nicht geschafft haben, die Flanken dann auch zu verhindern. Und das sah dann ein bisschen zu einfach aus in der ersten Halbzeit. Dementsprechend muss man die Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte anerkennen, auch wenn Dortmund natürlich mit einer vollen Kapelle und nicht mit den drei verletzten Innenverteidigern oder krankheitsbedingt ausgefallenen Innenverteidigern, da hatten sie sicherlich auch zu Hause sich ein bisschen was ausgerechnet. Und so war es am Ende, ja, wurde nochmal knapp durch den Elfmeter, aus meiner Perspektive auch ein ganz klarer Elfmeter, der den Dortmundern gegeben wurde. Da hat die Hand von Tapsoba, der nach hinten greift und Duranville im Gesicht trifft, da hat die Hand einfach nichts verloren. Der will natürlich einfach nur abschirmen, aber ja, gibt die Regel irgendwie Sperren ohne Ball, heißt es, glaube ich. Kannst halt nicht einfach deine Arme beide links, rechts ausfahren und keinen Spieler vorbeikommen lassen. Wenn du dann gleichzeitig auch noch jemanden im Gesicht triffst, ja, wirklich gar nicht. So schwer ist das Wort eigentlich nicht. Wenn du dann auch noch jemanden ins Gesicht schlägst, dann kann man sich über den Elfer, glaube ich, nicht beschweren. Fandst du das auch so eindeutig oder hättest du gesagt, ja, muss man nicht geben?
Doch, ich finde es okay, dass man den gibt. Für mich ist vor allen Dingen die Dauer der gespreizten Arme von Tapsoba das Entscheidende. Es war kein Schlag, das ist richtig, aber er bremst einfach Duran will mit dem Gesicht sozusagen aus, also oder bremst ihn im Gesicht aus. Ich finde das absolut okay, diesen Elfmeter zu geben. Und es war völlig unnötig.
Ja,
das sie hatten ihn gedoppelt. Duran will hat versucht dann zu überlupen. Radecki war da. Völlig ungefährliche Situation also. Das kommt noch hinzu. Von daher, ja, ich finde es absolut in Ordnung, den zu geben. Kann die Beschwerden dann nicht so richtig nachvollziehen. Ein Thema aus der letzten Saison, was mich sowieso bei den Leverkusern nervt, ist dieses viele Gerede, Eingerede auf den Schiedsrichter. Gott sei Dank hat er sich davon nicht irritieren lassen.
Ja, der wurde ja sogar auch durch den VAR erst gegeben, beziehungsweise der Hinweis kam ja in der normalen Geschwindigkeit. Ja, da kann man vielleicht irgendwie noch argumentieren oder kann ich verstehen, dass man das nicht sofort sieht, weil das passiert alles sehr schnell. Aber sobald du dir die Bilder anguckst, wurde es sehr, sehr schnell deutlich und jetzt auch nicht so ein Elfmeter, wie wir sie leider schon oft gesehen haben, dass du aus 8 verschiedenen Perspektiven gucken musst. Ja, trifft er ihn jetzt, trifft er ihn nicht. Das war dann schon relativ eindeutig, von daher fand ich das schon völlig okay, den zu geben. Den macht Guirassy dann, lässt er sich nicht nehmen, der kleine Goalgetter. Und dann, ja, es wird nicht mehr richtig knapp oder spannend, aber Dortmund dann natürlich doch nochmal ein bisschen beflügelt durch den Anschlusstreffer. Aber am Ende gehen die Leverkusener mit einem Sieg vom Platz, sind weiterhin 4 Punkte auf die Bayern, über die sprechen wir gleich noch. Wenn man jetzt nochmal das nächste Spiel mit hinzuzieht, wir sind jetzt nach Spieltag 16, ein Spieltag mehr, gehen wir einfach mal davon aus, dass die Leverkusen das gewinnen, dann muss man einfach sagen, haben die 38 Punkte, dann ist das schon wieder eine unfassbar starke Hinrunde. Hätte ich nach 5, 6 Spieltagen ihnen nicht zugetraut, dass sie sich wieder so fangen und jetzt auch wieder deutlich überzeugender in den Ergebnissen sind. Vor Weihnachten haben sie Augsburg abgefiedelt. Das könnte doch nochmal ein spannender Meisterschaftskampf werden. Wie gesagt, nicht mitgerechnet, dass es zu diesem Zeitpunkt der Saison dann doch noch so knapp ist und wir uns auf ein direktes Duell Bayern gegen Leverkusen freuen können, wenn die Leverkusener da etwas reißen, dann wieder richtig anzuschließen. Wie siehst du das? Könntest du dir vorstellen, dass die Leverkusener vielleicht doch, und das war meine große Hoffnung zum Start der Saison, dass sie einfach zweimal hintereinander Meister werden? Glaubst du, das ist noch drin?
Ja, natürlich ist das drin, wenn du dir das jetzt tabellarisch reinziehst. Ich stelle mal im Umkehrschluss folgende Frage. Nach dem Stotterstart, was heißt denn das dann eigentlich mit Blick auf den Bayern-Fußball? Bedeutet das, dass die Bayern dann doch irgendwie gar nicht so gut sind, wie wir jetzt die ganze Zeit geglaubt haben? Denn wenn du dich zurückerinnerst, in den ersten 6, 7 Wochen der Saison haben wir ja wöchentlich gesagt, alles klar, die Bayern rasieren die Liga, keine Chance, das ist eine klare Nummer diese Saison. Oder kannst du die eine Frage auch ohne die andere zu stellen beantworten? Ich halte es für möglich. Ich glaube, Hitzelsberger ist sogar davon überzeugt, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe jetzt in den letzten Tagen, dass Leverkusen erneut Meister wird. Wenn du mich danach fragst, ob ich das möchte, dann sage ich nein. Mir reicht das, dass sie das jetzt, ja, ganz ehrlich, man muss jetzt auch nicht übertreiben.
Aber die Bayern, also es gibt ja nur die Alternative, dass es wieder die Bayern werden.
Und ja,
dann willst du trotzdem lieber die Bayern als Leverkusen.
Ja, ich hatte ja, du erinnerst dich, vor 6, 7 Wochen irgendwie die Hoffnung, dass die Frankfurter so richtig wild Überraschungsmeisterkandidat sind. Dann haben die vor Weihnachten leider geschwächelt und wahrscheinlich auch zu doll. Es sind 9 Punkte auf Platz 1. Aber das wäre mein Favorit. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte von den aktuell Top 4, dann Frankfurt.
Ja gut. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre es der HSV. Ach,
Junge.
Finde ich übrigens auch wild, dass Leverkusen jetzt wettbewerbsübergreifend die letzten 4 Spiele nicht gegen die Bayern verloren hat. Das ist schon stark unter Alonso.
Ja, kann man
3 Ligaspiele plus DFB-Pokal. Ja,
aber richtig gut. Ich meine, Statistiken sind ja da, um gebrochen zu werden. Die Dortmunder, um das Spiel zuzumachen, haben jetzt ihre erste Heimniederlage kassiert und dafür braucht Leverkusen nicht mal 30% Ballbesitz. Also ja, irgendwann ist jede Serie mal zu Ende. Grüße gehen raus nach Leverkusen, was das Europa-League-Finale angeht. Aber ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, was am Ende der Saison da oben steht. Ich hoffe sehr, dass es nicht wieder Leverkusen wird, bin ich ganz ehrlich.
Na gut, in 4 Wochen haben wir dann schon das absolute Topspiel mit Leverkusen gegen die Münchner Bayern. Samstagabend Topspiel. Kann man sich drauf freuen, glaube ich. Wird ein richtungsweisendes Spiel am Spieltag 22, was die Meisterschaft angeht. Lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Da musst du mich ein bisschen durchtragen, weil ich habe versucht, mir die Highlights noch reinzuziehen, aber Sky hat gesagt, nö, bieten wir dir nicht an, Heidenheim gegen Union, die kannst du dir nicht reinziehen. Deswegen, ich kann so viel sagen, ich habe gesehen, dass Union verloren hat und Heidenheim gewonnen hat. Das ist der Umkehrschluss. Aber viel mehr kann ich zu dieser Partie nicht sagen.
Ja, also was man ja einmal vorwegnehmen kann, ist, dass beide Mannschaften vor dem Jahreswechsel durchaus gekriselt haben. So kann man das, glaube ich, sagen. Union, das sei vorweggeschickt, hat ja nochmal einen Trainerwechsel durchgeführt. Bo Svensson musste gehen, dafür ist Steffen Baumgart gekommen. Bevor wir jetzt auf das Spiel eingehen, hier nochmal ganz kurz zu, was macht das mit dir? Weil du bist ja nun mal der abgebende Verein, ja, was den Trainer angeht.
Baumgart, das löst bei mir jetzt keine Freude aus, dass ich Schadenfreude habe. Es ist mir relativ egal, weil es ja auch nicht die gleiche Liga ist. Anders wäre es jetzt gewesen, wenn er innerhalb der Liga gewechselt wäre. Bereitet mir keine Freude, bereitet mir relativ wenig Gefühle, außer dass ich vielleicht sage, ja, wundert mich jetzt nicht.
Du meinst, wundert dich jetzt nicht, dass Union direkt verliert und nicht Hurra-Fußball spielt, um zu gewinnen?
Ja.
Okay.
Das wundert mich absolut nicht, weil ich glaube, dieser Mythos, dass Baumgart ein Trainer ist, der sehr gut offensiv Fußball spielen lassen kann, das glaube ich einfach nicht. Das hat er jetzt zu oft nicht bewiesen, abgesehen von seiner Zeit bei Paderborn und einer kurzen Phase beim 1. FC Köln, wo das sehr gut funktioniert hat. Aber die letzte Phase bei Köln unterirdisch, die Phase beim HSV unterirdisch, ich sehe es nicht, dass das nochmal eine Erfolgsstory wird, sage ich ganz ehrlich.
Gucken wir mal genauer hin. Es ist so ein bisschen das Spiel der Serien gewesen. Du musst dir mal auf der Zunge zergehen lassen, dass Heidenheim das erste Mal seit dem 5. Spieltag wieder ein Spiel gewonnen hat, damit seine Negativserie also beendet hat. Und die Eisernen aus Berlin-Köpenick haben jetzt 10 Pflichtspiele nicht gewonnen. Witziger Funfact, die Unioner haben auch noch eine rote gesehen, denn okay. Letzten Endes war es Tim Rothe, der eine glattrote gesehen hat, wie ich finde auch okay, also es ist in Ordnung, die zu geben. Da führte Heidenheim schon 1-0 durch einen Neuen, nämlich Kretzig, der ganz sehenswert in den Halbwinkel getroffen hat. Und Beck macht dann eingewechselt in der 83. Minute das 2-0. Letzten Endes, das kann man so sagen, hat man rein auf der Aufstellungsseite bei den Berlinern jetzt nichts gesehen, was großartig überraschend war, außer vielleicht Jordan, der von Anfang an ran dürfte. Auf Heidenheimer Seite haben halt die Neuzugänge Zivzi, um Gottes Willen, Zivzi, Datze und Kretzig. Karlsruhe hat ja eben noch seinen Topstürmer verloren in Liga 2, gestartet und ein okay Spiel gespielt. Von den Daten her war das recht ausgeglichen, muss ich sagen. Sowohl was die Passquote angeht, beide so um und bei 80-85% Ballbesitz war. Ein bisschen mehr, ein paar Prozentpünktchen mehr auf Heidenheimer Seite. Eckenverhältnis 5-4, gelaufene Kilometer, irgendwie 2-3 Kilometer Unterschied. Das war schon eine recht ausgeglichene Nummer. Was aber wieder mal auffällig war, ist die Tatsache, dass Berlin trotz 2 nomineller gestellter Stürmer es nicht hinbekommen hat, im letzten Drittel sowas wie Offensivfußball zu produzieren. Das war viel Kampf, das war viel Ballgeschiebe, aber es war nichts, von dem du sagst, gut, dass wir einen Stürmer auf dem Platz stehen haben, der immer mal wieder für Gefahr sorgt, der klatschen lässt, der Räume reißt, der Mitspieler in Position bringt und irgendwas kreiert, der mal einen Abschluss aus der zweiten Reihe produziert. Das war alles überhaupt nicht da. Und da darf man sich schon die Frage stellen, um mal wieder auf den Trainer einzugehen, inwiefern Baumgart da das richtige Spielermaterial überhaupt zur Verfügung hat, um in der Rückrunde einen anderen Fußball spielen zu lassen, als der bisher gezeigt wurde. Ich würde das ähnlich wie du stark anzweifeln wollen.
Ja, alles, was du gerade sagst, wirft mich einfach direkt zurück in diese Zeit unter Baumgart beim HSV. Und ich hab keine Fantasie dafür, dass sich das nochmal ändern wird, dass der sein Zwei-Stürmer-System so installiert, dass das funktioniert und dass da irgendwie viel Torgefahr herauskommt. Das war mir zu sehr, also jetzt vor allem beim HSV, war mir das zu sehr darauf gepocht, ich möchte hier das genau so, und ich habe einfach ein ganz komisches Verständnis von Disziplin und ein ganz komisches Verständnis davon, wie ich meine Spieler am besten einsetze. Beim HSV war das Dompe, der einfach der beste Spieler auf den Außen ist, wahrscheinlich der kompletten zweiten Liga. Der ist ein 1-gegen-1-Spieler, den du auf dem Niveau in der zweiten Liga nicht verteidigen kannst. Der ist immer gefährlich, der bereitet, wenn er spielt, 90 Minuten Minimum ein Tor vor, so ungefähr im Schnitt. Und wenn du dann einfach sagst, ja, nee, der arbeitet mir nicht genug nach hinten, dann frage ich mich, was ist deine Aufgabe als Trainer? Das ist die Aufgabe deines, als, für, oh Gott, ist es deine Aufgabe als Trainer, einfach zu sagen, ja, nee, ich mache jetzt hier Schema F und der passt nicht in mein Schema? Oder ist es vielleicht zu gucken, welche Spieler sind denn eigentlich die, die bei mir den Unterschied machen, und wie kann ich mein System so anpassen, dass es auch klappt? Mhm. Und diese Anpassungsfähigkeit, die habe ich einfach überhaupt nicht gesehen. Dompe immer nur von der Bank gebracht, teilweise zu Hause gegen schlechtere Gegner mit 7 Defensivspielern gestartet und dann nochmal 2 Verteidiger ausgewechselt in der 60. Ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt. Da habe ich lieber einen Trainer, der wirklich einfach nur auf Offensive setzt, und dann verliert man auch mal 2-5, aber dafür hat man jederzeit die Möglichkeit, auch nach vorne Tore zu machen, das Spiel zu gestalten. Wie gesagt, die Anpassungsfähigkeit bei Baumgart, die sehe ich überhaupt nicht. Der hat bei Köln das Gleiche versucht wie beim HSV, und der wird jetzt auch bei Union das Gleiche versuchen. Vielleicht sollte der vielleicht einfach ein Jahr mal gar nichts machen und sich überlegen, was ist eigentlich meine Spielidee. Das wäre ein Tipp von einem absoluten Laien. Ich kann nur das bewerten, was ich sehe, und das gefällt mir nicht.
Einfach mal eine Fortbildung bei der IHK machen.
Wirklich, so Marketing Manager Online-Kurs, How-to-Trainer erfolgreich. Ja, weiß ich nicht mehr. Also ich möchte auch einfach, du kannst gerne noch weiter über Baumgart reden. Mich nervt es einfach nur, und ich habe alles dazu gesagt, was ich zu diesem Trainer verlieren möchte. Da muss erst mal ein bisschen Gras drüber wachsen, dass ich den wieder positiver sehe.
Ich merke schon. Wir machen die Nummer zu, indem wir auf die Tabelle gucken. Heidenheim auf Platz 16 mit 13 Punkten und Union auf Platz 12 mit 17 Punkten. Ich glaube, beide Vereine sagen so ein bisschen unisono, Gott sei Dank gibt es noch Bochum und Kiel. Das muss man ja wirklich so sagen. Gerade die Unioner, die müssen sich, Stand jetzt, nicht so furchtbar viele Sorgen machen. Selbst die Hoffenheimer und die Paulianer und die Augsburger sind ja noch hinten dran. Nach normaler Gemengelage darf da eigentlich nichts passieren, weil einfach die Konkurrenz zu schwach ist. Trotzdem muss der Anspruch ein anderer sein in Berlin, nachdem man ja vor noch nicht allzu langer Zeit Champions League gespielt hat. Machen wir es zu, kommen wir zum letzten Spiel, und das ist Mönchengladbach gegen Bayern München, richtig?
Absolut richtig. Es ist ein traditionsreiches Duell. Es hat nicht mehr den ganz großen Glanz wie in den 70er und 80er Jahren, aber dennoch, wenn man sieht, was vor welcher Kulisse diese Vereine, die beiden Teams gespielt haben, dann das ist die Bundesliga, die möchte ich sehen. Ausverkauftes Haus, Flutlichtspiel, tolle Choreos, tolle Fans, tolle Vereine, auch wenn du das vielleicht anders sehen willst, aber wenn du jetzt versuchst, das neutral zu sehen, gehört Gladbach einfach zu einer, also eine feste Säule der Bundesliga. Solche Spiele machen mir Spaß, ganz im Gegensatz zu Spielen wie Hoffenheim gegen Wolfsburg. Sag ich es einfach so, wie es ist. Bei Gladbach-Bayern, da habe ich Emotionen, bei dem anderen auch Emotionen, aber das sind keine positiven. Es war kein Highlight-Reel, was du da aus diesem Spiel groß zaubern kannst. Dennoch geht das Spiel für die Bayern gut aus. Kane, unfassbare Serie, unfassbare Quote, was Elfer angeht, und auch diesen zurechtgegebenen Elfmeter, auch wenn ich würde sagen, würdest du auch sagen, mitgehen zu sagen, es war ein softer Elfmeter? Oder fandst du den eindeutig? Also ja, er trifft ihn, er stellt das Bein raus, aber weiß ich, in der normalen Geschwindigkeit hätte ich irgendwie gesagt, so ja, der berührt ihn, aber ja Gott, das ist jetzt auch nicht ausschlaggebend dafür, dass er fällt, weiß ich nicht, vielleicht muss ich es mir auch noch häufiger angucken, aber ich hatte im ersten Moment war so, ach, weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube schon, dass man den so geben kann, ich bin bei dir, es ist gefühlt ein softerer Elfmeter, aber Ulise macht es einfach sehr, sehr geschickt, der weiß genau in dem Moment, in dem der Kontakt entsteht, fällt er auch durch den Kontakt. Auf der anderen Seite gab es ja dann später auch nochmal eine Szene, wo Tim Kleindienst irgendwie in Straucheln geriet, dann einen Kontakt bekommen hat und zu Recht keinen Elfmeter bekommen hat, weil er schon dabei war zu fallen, bevor der Kontakt durch den Gegenspieler kam. Von daher würde ich einfach sagen, dass da hat viel zueinander gepasst, sodass man den geben kann. Und ich bin sonst ansonsten bei dir. Die Bayern haben das Spiel kontrolliert, die Bayern hatten die Chancen, Gladbach hatte ein, zwei Szenen, wo man hätte rankommen können. Letzten Endes würde ich trotzdem unterm Strich sagen, ist es ein souveräner, verdienter 0-1 Auswärtssieg, der auch 0-2 hätte ausfallen können, / müssen. Es gab schon noch ein, zwei Szenen, wo man dann eigentlich den Torschrei schon auf den Lippen hatte. Da haben wir schon andere Duelle gesehen. Ich glaube, das war ja, wenn ich das richtig auf der Kappe habe, jetzt irgendwie Duell 100, Nummer 127, 128, also wie du schon sagst, traditionsreich. Ja. Da gab es schon pikantere Nummern zwischen diesen beiden Vereinen. Ich hatte mich ehrlich gesagt auch ein bisschen darauf gefreut, weil diese Spiele häufig ein Auf und Ab bedeuten, häufig mal 4, 5 Tore beinhaltet haben. Das war jetzt leider nicht gegeben.
Trotz sehr hohem XG-Wert. Bayern ja, genau. 4,28 und dennoch nur 1-0. Ja, 1 kannst du runterrechnen, das ist der Elfmeter. Da hast du, glaube ich, einen XG-Wert von 0,85 oder so. Mhm. Der kommt natürlich on top. Beziehungsweise, ja, ist dann logischerweise auch ein Tor. Was heißt, der kommt on top, aber deswegen ist dann natürlich, fällt es ein bisschen höher aus. Aber wenn man sonst Spiele von den Bayern sieht mit solchen XG-Werten, dann steht da meistens Minimum 2 oder 3 Tore auf dem Konto. Sowas, diesmal nur 1.
Ja, was ich spannend finde, ich habe mir mal in den Statistiken die Sprint-Tabelle angeguckt und ich habe hier auf 1 Fonsi, also Davis, auf 2 Coman, auf 3 Hack und Nummer 4 fand ich ein bisschen überraschend. Ich gebe dir den Tipp, es ist ein Bayern-Spieler, möchtest du raten, welcher?
Wenn es überraschend ist, ein Spieler, den man sonst nicht zutraut oder nicht als sehr schnellen Spieler ansehen würde. Daher würde ich einfach mal sagen, oder nicht, vielleicht nehmen wir einfach einen alten, Thomas Müller.
Nee, Eric Dier, der ist tatsächlich der viertschnellste Mann auf dem Platz gewesen, hat fast 33 Stundenkilometer erreicht. Zum Spaß, ich guck mal, Thomas Müller ist auf Platz 18, also da geht noch ein bisschen Scrollerei durch die Gegend. Das fand ich irgendwie überraschend. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Eric Dier mit seinen 30 Jahren, auch Engländer, der war jetzt für mich nicht das Sprintmonster oder bekannt als solches. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Ansonsten hat Felix Zweier ein Spiel gepfiffen, das von den Statistiken her irgendwie auch zu dem gepasst hat, was wir gerade so berichtet haben. Die Bayern haben 23 Torschüsse produziert, die Gladbacher nur 5. Die Bayern haben fast 90% Passquote hingelegt, hatten fast 70% Ballbesitz, sind viel häufiger in die Dribblings gegangen und hatten 10 Ecken, während Gladbach nur in Anführungsstrichen 4 zu verzeichnen hat. Ja, letzten Endes eine unaufgeregte Nummer. Das Aufregendste war wahrscheinlich noch, wer wird wohl spielen von Beginn an. Vakante bzw. diskutierte Position war vor allen Dingen die Doppel-6, Kimmich natürlich gesetzt. In München haben viele diskutiert, was wird denn jetzt? Ist es Pavlovic oder bleibt Goretzka, der ja eigentlich schon vom Hof gejagt wurde? Es blieb Goretzka immerhin über 90 Minuten und auch, dass Thomas Müller starten würde, hatte ich jetzt nicht so auf meiner Bingo-Karte. Guerreiro und Pavlovic haben sogar, genauso wie Mathis Tell, komplett 90 Minuten auf der Bank gesessen. Das fand ich schon ein bisschen überraschend. Und ansonsten machen die Bayern das, was sie machen müssen, um Meister zu werden. Tun 3 Punkte in Gladbach.
Ja, verteidigen damit den Vorsprung und die Tabellenführung. 39 Punkte nach 16 Spielen. Eine einzige Niederlage gab es nur. Sieht bisher souverän aus. Dieser ganz krasse Powerfußball, dass sie jetzt Woche für Woche die Spiele an die Wand spielen, das ist gerade so ein bisschen ausgeblieben in den letzten Wochen, muss man ja aber auch sagen. Da sind schon ein paar Spiele jetzt in den Beinen. Auch wenn sie jetzt gerade frisch aus der Winterpause kommen. Da werden sicherlich wieder auch die Spiele kommen, wo sie die Gegner an die Wand schießen. Ja, was sage ich auch, der Akku war leer oder es, die haben vor der Winterpause noch Leipzig 5-1 abgefiegt.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Eigentlich völliger Quatsch, was ich hier gerade sage. Die Bayern, man könnte eher davon sprechen, dass sie weiter rollen und dem einen oder anderen Gegner auch überrollen, wenn sie erstmal Fahrt aufnehmen, weil diese Pressingmaschine, ja, wenn du dann erstmal 2-3-0 führst, dann werden die Beine bei den Gegnern noch ein bisschen schwerer und dann purzelt am Ende hier und da nochmal das eine oder andere Türchen vom Laster. Für mich passt es. Wir haben hier eine knackige Stunde. Das war Spieltag Nummer 1 nach der Winterpause und das ist schön, dass wir wieder da sind. Ich sag's ganz ehrlich, auch wenn ich mich dann natürlich selber lobe, aber es ist mir erstmal einfach nur ein Gefühl, dass ich es schön finde, dass wir wieder sprechen und wieder über Fußball uns unterhalten. Und das jetzt ab jetzt wieder jede Woche, würde ich sagen.
So ist das. Und es geht natürlich auch jetzt direkt Knall auf Fall. Denn wir haben eine englische Woche vor der Brust. Das heißt, Dienstag und Mittwoch wird schon wieder Bundesliga gespielt.
Hat ihn hier auf dem Schirm. Sag ich, wie es ist.
Ja, ich mache ja nichts. Deswegen sind wir ja zu zweit. Ne? Und dementsprechend haben wir kommendes Wochenende jede Menge zu besprechen. Da müssen wir ein bisschen zusehen. Da machen wir dann vielleicht irgendwie nicht 3 aus 9, sondern 6 aus 18 oder so. Keine Ahnung. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin da frohen Mutes. Ich finde es auch schön, dass wir wieder zurück sind. Nach einer sehr kurzen Winterpause, 2 Wochen haben wir uns mal gegönnt. Sind jetzt zurück, steuern hier mit Volker Racho auf Folge 60 zu und auf viele weitere. Von daher schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hört fleißig weiter zu. Dir lieben Dank, Lutz, und einen schönen Sonntagabend noch.
Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich allen anderen da draußen auch wenn ihr die Folge Dienstag hört. Schönen Sonntag, sage ich. Tschüssi.
Genau.